NDR Blue Nachtclub. Überpop. Willkommen dazu, sagt Gerd Steger. Songs, die von politischen Parteien oder Gruppierungen für ihre Zwecke missbraucht werden, ohne die Zustimmung der Interpretinnen oder UrheberInnen und nicht selten zu deren Empörung oder Entsetzen, weil ihre Musik in den Dienst einer Agenda gestellt wird, mit der sie keineswegs assoziiert werden wollen. Darum geht es in dieser Überpop-Ausgabe. Seit der zweiten Amtszeit von Donald Trump boomt diese Technik der Vereinnahmung und Ummünzung von Popkultur. Wenn dagegen geklagt wird, ist der Drops meist schon gelutscht. Der Song hat seinen Zweck erfüllt. Die anschließend zu zahlenden Abfindungen sind nicht mehr der Rede wert. Aber natürlich hat der Missbrauch von Kunst und Musik eine lange Tradition. Einige besonders frappierende Beispiele aus der Popkultur von den 60er Jahren bis heute habe ich hier zusammengestellt. Missbrauch von Songs und Stimmen. Dazu habe ich natürlich auch Gäste befragt, die Kompetentes dazu zu erzählen haben und die ich gleich vorstellen werde nach dem ersten Song, der passender nicht sein könnte. What Have They Done to My Song, Ma? Mega-Hit aus den frühen 70ern, hier in der Version von Nina Simone.
I said it's the only thing I could have to write, and now they turned it all wrong. Look what they've done to my song. Look what they've done to my brain. A chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they've done to all my sons. Well, I wish I could find a good book to live in. I wish I could find a good book to live in. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look to what they've done to my song. How about that? Look what they've done to my song. Look what they've done to my song, Mama. Oh, break me. What they've done to my song. They tied it up in a plastic bag and turned it upside down, Mama. Look what they've done. Well, maybe it'll be all right, Mama. Maybe someday it'll be all right, Mama. Buying Bessie Smith and tears, I'll be someday a real rich mom and buy you a new house. 'Cause what they've done to my son. Well, look what they've
down now. Look what they've done to my brain, mama, to my songs, mama, to my heart, mama, to my, they didn't get that. Look what they've done to my song.
What have they done to my song, Ma? Wer was mit welchem Song veranstaltet hat, ob und wie KünstlerInnen dagegen vorgehen können, welche gesellschaftlichen Folgen eine Normalisierung des Missbrauchs von Popkultur, wie wir sie gerade erleben, haben. Darüber sprach ich mit der Schriftstellerin und Journalistin Jenny Zilker, mit Matthies van Endenburg, Hamburger Rechtsanwalt, der Kunstschaffende und Medienunternehmen vertritt, und Musiker und Journalist Robert Rotifer, der sich mit dem Thema auch schon eingehend beschäftigt hat.
Rest in peace, Charlie. The world feels so still. A light went out, a heart so full of will. Your laughter, your courage, the warmth in your eyes now echoes in tears beneath grieving skies. To your wife, your children, the love you leave behind, a thousand silent prayers, a thousand hearts entwined. If heaven had visiting hours, just a fleeting glance, we'd hold you, we'd tell you one last time our chance. Charlie, if we could only say how much we love you.
Rest in peace, Charlie Kirk. Einer von diversen KI-generierten Fake-Tribute-Songs. Allerdings wird Ed Sheeran hier nach wie vor auf YouTube als Interpret aufgeführt. Ebenso kursierten Charlie Kirk Fake-Tributes von Adele oder Eminem mit Thumbnails von KI-Bildern der InterpretInnen teilweise zusammengemercht mit einem Porträt des rechtsextremen Influencers. Seit KI hat sich das Spektrum der Möglichkeiten von Missbrauch um ein Vielfaches erweitert. Gekapert werden jetzt auch die Stimmen der Stars und sie singen Songs, die vielleicht von ihnen sein könnten, es aber nicht sind. Robert Rotifer hörte davon zum ersten Mal durch einige seiner Follower auf seinen Social-Media-Kanälen, die er als Popmusikjournalist betreibt. Das war kurz nach der Ermordung von Charlie Kirk.
Leute, die nach rechts gerutscht sind und die das tatsächlich geteilt haben, auch diese Tribute-Songs, ganz sozusagen naiv. Und einer davon war dieses Rest in Peace Charlie Kirk, das schon nach 2 Tagen, glaube ich, 1,6 Millionen oder sowas Klicks hatte und das es jetzt nicht mehr gibt online. Ich erzähle das jetzt alles, um zu erklären, dass es offenbar Mechanismen gibt, hinter den Kulissen Löschungen zu veranlassen. Aber ich habe auch nach Herumsuchen nicht die großen Stories gefunden, wo man dann irgendwie darüber erfährt, nach welchen rechtlichen Richtlinien hier vorgegangen wird.
Teilweise sind die Songs aber auch noch da. Die naheliegende Frage an Rechtsanwalt Matthies van Endenburg. Wenn wir mal von deutscher Rechtsprechung ausgehen, was kann ich als KünstlerIn tun, wenn ich so einen Fake-Song unter meinem Namen im Internet entdecke?
Da muss man erstmal unterscheiden zwischen Strafrecht sozusagen und Zivilrecht. Beim Zivilrecht ist es so, wenn ich so tue, als wenn ich jemand anderes bin, dann ist es auf jeden Fall ja ein Betrug, ne? Also, und eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, weil ich mich als jemand anderes ausgebe, in diesem Fall als ein Popstar. Und da habe ich auf jeden Fall einen Anspruch auf Unterlassung. Das heißt, ich kann ab sofort dagegen vorgehen im Wege einer Abmahnung und einer einstweiligen Verfügung, die dazu führt, dass diese Behauptung eben gelöscht wird aus dem Internet.
Ed Sheeran hat wohl öffentlich gemacht, dass das keine Songs von ihm sind, aber so richtig geäußert hat er sich dazu nicht. Autorin und Journalistin Jenny Zilkers Einschätzung dazu.
Dass Leute wie Ed Sheeran sich nicht in der Öffentlichkeit äußern, wenn man ihnen quasi eine Urheberschaft andichtet, das liegt, glaube ich, einerseits an der Muffe davor, nichts Falsches sagen zu wollen. Der weiß ja als Brite genau, wie kompliziert und komplex das gerade in den USA ist im Justizbereich. Und andererseits war Sheeran eben auch nie ein ausgesprochen politischer Künstler. Der ist einfach ein britischer Popsänger, der sich freut, ein Weltstar geworden zu sein. Im Ganzen glaube ich aber schon, dass die Angst, sich gegen Trump auszusprechen, gerade wächst. Das sagen auch traditionell politische KünstlerInnen wie Joan Baez, die ihre KollegInnen kürzlich nochmal dazu aufgefordert hat, nicht den Kopf einzuziehen und alles geschehen zu lassen, denn das ist schon der Trend, glaube ich.
Der Trend, den Kopf einzuziehen. Nochmal zurück zu den Möglichkeiten von KI. Leute, die wie ich bislang kein KI nutzen, fragen sich natürlich, ob das wirklich so einfach geht, einen Star und seine Stimme zu imitieren.
Ich sehe oft Berichte, wo steht, naja, da wird halt einfach in die KI eingegeben worden sein, soll im Stile von Ed Sheeran gehen. Ja, aber so einfach ist das auch wieder nicht, denn wenn du das zum Beispiel in Suno oder Udio eingibst, dann sagt die KI dir, dass das Copyright-Verletzung wäre und das nicht macht. Das heißt, es muss also Wege geben, das trotzdem zu tun. Was mir erklärt wurde von einer KI-Nützerin, nämlich der Holly Herndon, die ja eine bekannte Künstlerin ist, die hat gesagt, das kann ich alles allein auf meinem eigenen PC zu Hause machen, indem ich ganz einfach diese Stimme sample und ich kann durch das Sample dieser Stimme ganz eigenhändig, also selbst nicht einmal diese Plattformen, da hätten sie ein Argument, sind notwendig, um so etwas zu machen. Das kann man auch offline zu Hause machen.
Jolene, 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 Jolene.
Dolly Partons Country-Klassiker Jolene hier in der komplett KI-generierten Version von der eben von Robert Rotifer erwähnten Holly Herndon, produziert zusammen mit Holly X, so nennt sie ihre KI. Holly Herndon sieht künstliche Intelligenz als kreativ zu nutzende popkulturelle Technik, die sie schon seit Jahren in ihren künstlerischen Kosmos integriert. Gedanken über den Umgang mit KI werden schnell sehr grundsätzlich. Wie höre ich künstliche Songs mit Stimmen, die herzergreifend, emotional und menschlich klingen? Ist es da überhaupt noch möglich, eine kritische Distanz zu wahren? Robert Rotifer erzählt als Beispiel, wie die Leute, die das Charlie Kirk Tribute für echt hielten, auf die Info reagierten, als er ihnen erzählte, dass das Ganze KI generiert ist.
Die Antwort darauf war jetzt nicht etwa, ach, das ist mir peinlich, ich lösche sofort diesen Link, sondern die Antwort war, na und? Mich berührt es aber. Das fand ich schon interessant, weil es dann ein bisschen auch so in unserem Verständnis von Autorenschaft etwas anstellt. Diese Geschichte mit der KI ist ja nicht nur, glaubt man ihr oder glaubt man ihr nicht, sondern akzeptiert man sie als Herstellung einer Wunschrealität, die einfach illustriert wird. Und ein Song in diesem Fall ist nur ein weiteres Mittel dazu. Selbst dann wird es einfach in die Identität von Ed Sheeran als Künstler mit übernommen von den Fans. Und da frage ich mich dann, ob das nicht ganz nahe dran liegt an der Fanfiction zum Beispiel. Also das ist ja auch bei den ganz großen Künstlerinnen und Künstlern kennen wir das ja, dass da Fans Dinge aus dem Leben zum Beispiel von Taylor Swift sich erfinden und da ganz viel drüber schreiben und veröffentlichen. Warum sollen sie dann nicht auch Songs erfinden oder die KI Songs erfinden lassen? Ich glaube, so im Selbstverständnis dieser großen Fans, die in den viel zitierten parasozialen Verbindungen zu ihren KünstlerInnen stehen, ist das durchaus vorstellbar, sozusagen als legitimes Ausdrucksmittel, während meine Generation das als grotesk empfindet. Empfinden andere das vielleicht als legitim? Das ist eine Frage, die man sich, glaube ich, immer stellen muss, wenn man aufschreit. Ich empfinde es noch einmal ganz klar nicht als legitim. Ich empfinde es wirklich als wahnsinnig gefährlich. Aber das Interessante für mich war zu sehen, dass es Leute gibt, die sehr wohl wissen, das ist KI, das ist jetzt sozusagen eine Fälschung, sie sehen es aber nicht als eine Fälschung, sondern als eine Möglichkeit, einfach ihr Fantum mit ihrer Weltanschauung abzugleichen.
Das bedeutet ja eigentlich, dass die Realität nach Belieben verdreht, verändert, ausgelegt und jedem in den Mund gelegt werden kann. Wird das den Umgang mit Kultur und Kunst nicht grundlegend verändern? Jenny Zilker sieht das nicht ganz so negativ.
Die Grenzen des Machbaren verändern sich zwar, aber erstens glaube ich nicht, dass das, was Kunst oder was Musik für die RezipientInnen ausmacht, die Auseinandersetzung mit einer künstlerischen Idee, die eben viel mit Kreativität und Emotionen zu tun hat und die eben bei KI-Kunst oder KI-Musik nicht vorhanden ist, dass das so schnell verschwindet. Man nennt das beim Film ja den Publikumsvertrag. Das bezeichnet das Engagement eines Zuschauers mit den emotionalen Dramaturgien. Und zweitens kämpft dagegen zum Glück eben auch eine Allianz an KünstlerInnen und UrheberrechtsexpertInnen an. Zum Beispiel die Initiative Urheberrecht, ein großes Bündnis, das sich in Deutschland und Europa dafür einsetzt.
Ende 2025 hatte die GEMA, die ja die Urheberrechte von KomponistInnen vertritt, erfolgreich gegen OpenAI und deren beliebtestes Tool ChatGPT geklagt, weil dort bekannte Songtextpassagen offenbar original auftauchten und so für jeden nutzbar wurden, was erstmal abgewendet werden konnte. Besser erklären kann das Matthias van Endenburg.
Viel schwieriger ist es natürlich, wenn ich mich jetzt mit der Frage befasse, was ist eigentlich mit KI-generierter Musik, die so ähnlich klingt, aber nicht Teile des Originalwerkes übernimmt. Der Stil einer Musik, wie zum Beispiel jetzt Reggae oder Rock'n'Roll oder so weiter, der ist ja für sich genommen nicht geschützt. Das kann ja jeder machen. Das ist ja sozusagen der kreative Raum, in dem sich alle bewegen. Aber man sieht ja jetzt an dem Erfolg der GEMA-Klage zum Beispiel, dass die KI ja viel mehr macht. Sie muss irgendwo auch die Originalsongs gespeichert haben, weil wenn ich die Abfrage mache, mach mir doch mal einen Song, wo auch der und der Text drin vorkommt oder Teile dieses Songs, dann passiert das eben auch. Dann höre ich tatsächlich auch diesen Song oder sehe auch diese Textteile und da wird dann ja aus fremdem geistigem Eigentum tatsächlich etwas geklaut, um ein neues Werk zu machen. Und das ist rechtswidrig, deswegen hat die GEMA da jetzt auch in München vor dem Gericht einen Erfolg errungen.
Eine andere Form von Musikmissbrauch wurde Ende letzten Jahres publik. Wanna try out my fuzzy pink handcuffs? Möchtest du meine flauschigen rosa Handschellen ausprobieren? Singt Sabrina Carpenter ironisch lasziv in ihrem Song Juno. Der Song wurde von der US-Einwanderungsbehörde ICE für einen Clip benutzt, bei dem Menschen gewaltsam festgenommen werden. Anders als Ed Sheeran verbat sie sich nicht nur die Nutzung ihres Songs, sie positionierte sich auch öffentlich. Dieses Video ist boshaft und ekelhaft. Verwendet niemals mich oder meine Musik für eure unmenschliche Agenda. Zitat Ende. Für Jenny Zilker sind solche Reaktionen angemessen.
Wie man dagegen steuern kann, auf KünstlerInnenseite, indem man sich engagiert und laut wird und eben, anders als Ed Sheeran, ruhig seine Bekanntheit, seine Macht nutzt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich bin zum Beispiel schwer enttäuscht von Taylor Swift, von der ich wirklich mehr öffentliche Positionen zu Trump oder auch zu den Deepfakes von ihr erwartet hatte. Und auf Fan- und RezipientInnenseite, indem man sich dafür interessiert und sich Gedanken darüber macht, was man konsumiert.
Nochmal zu Sabrina Carpenter und ihren Song Juno. Die Antwort von ICE-Sprecherin Abigail Jackson kam prompt. Zitat: Wir entschuldigen uns nicht dafür, gefährliche, kriminelle, illegale Mörder, Vergewaltiger und Pädophile aus unserem Land zu deportieren. Jeder, der diese Monster verteidigt, muss dumm sein. Oder eher langsam. Zitat Ende. Und das letzte war ein ironisiertes Zitat aus dem Sabrina Carpenter Song Manchild. Eigentlich ist das ja eine klare Angelegenheit, gegen die rechtsstaatlich vorgegangen werden kann.
Wenn der Song selber genutzt wird, also der Originalsong, für eine bestimmte politische Agenda, dann kann ich als Künstler und als Urheber dagegen vorgehen, weil das eine Nutzung ist, die nur mit Zustimmung der Urheber gemacht werden kann. Da wird ja ein Song einfach benutzt, sozusagen als Werbesong. Da habe ich die Möglichkeit, mich auch gerichtlich zur Wehr zu setzen mit einem Unterlassungsantrag, der dazu führt, dass das sofort gestoppt werden muss. Und wenn es dann eben nicht gestoppt wird, dann fallen Ordnungsgelder an oder sogar Ordnungshaft. In besonders krassen Fällen kann ich dann auch eine Geldentschädigung verlangen.
Dass das Ganze allerdings oft schon zu spät ist, weil das Spektakel ja schon stattgefunden hat, zeigt dieser Kommentar beim rechten US-TV-Sender Fox.
White House gets attention for using her music. She gets attention for blasting the White House. The White House blasts her back and gets attention. Everybody wins. Everybody's talking about a video that otherwise her fans probably would have never ever seen before.
Also eine Win-Win-Situation. Sabrina Carpenter konnte sich in der Öffentlichkeit positionieren und durch die vielen Fans von ihr, die sich den Clip daraufhin angesehen haben, hat der nochmal eine viel größere Reichweite erlangt. Schon vor Carpenter gab es unter Trump laufend solche Fälle. MGMT oder auch Olivia Rodrigo verbaten sich die Verwendung ihrer Musik von ICE für deren, Zitat Olivia Rodrigo, rassistische, hasserfüllte Propaganda, für die ihr Song All American Bitch herhalten musste. Bevor wir den hören, zieht Jenny Zilker ein klares Fazit.
Es gibt ja diesen alten Spruch, fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen. Der passt da ganz gut. Die Entwicklung der USA, die ja schon keine echte Demokratie mehr ist und ihre Gesetze mehr und mehr missachtet, ist zwar erschütternd, aber das bedeutet für uns in Europa nur, dass man umso mehr um Gerechtigkeit kämpfen muss, auch und natürlich besonders in der Kunst.
Stiff as a board. I pay attention to things that most people ignore. And that's for sure. And I am built like a mother in a total machine. I feel for your every little issue, I'm not just what you need. And I make light of the darkness, I've got sun in my motherfucking pocket, bless me.
Was mir bei dieser Art von Missbrauch von Songs, die als Background für das Zeigen und Heroisieren von Gewalt herhalten, in den Sinn kam, war der Umgang mit deutschem Liedgut während der Nazizeit. Der 2011 verstorbene Liedermacher Franz Josef Degenhardt, ein Zeitzeuge, nannte mir in einem Interview aus dem Jahre 2007 folgendes Beispiel.
Eins der schönsten Lieder fand ich immer: Es dunkelt schon in der Heide, nach Hause lasst uns ziehen, wir haben das Korn geschnitten mit unserem blanken Schwert. Dann stellte sich heraus, das sang die SS nach ihren Erschießungskommandos. Wir haben das Korn geschnitten mit einem blanken Schwert. Das war nicht mehr singbar.
In Deutschland gab es in den 60er Jahren eine neue Liedermacherszene, die sich ganz bewusst von den alten Liedern abwandte, sozusagen als grundlegende Vorkehrung, damit sich dieser Teil der Geschichte nie wiederholt. Degenhardt hat das in seinen Liedern ganz konkret thematisiert.
Die deutschen Volkslieder waren völlig kaputt. Darüber habe ich mal ein Lied gemacht. Wo sind eure Lieder? Lehrer haben sie zerbissen, kurz behoste sie verklampft, braune Horn totgeschrien, Stiefel in den Dreck gestampft.
Wo sind eure Lieder? Eure alten Lieder? Fragen die aus anderen Ländern, wenn man um Kamine sitzt, matt getanzt und leer gesprochen und das Highlife-Spiel ausschwitzt. Ja, wo sind die Lieder? Unsere alten Lieder. Nicht für ein Heller oder Batzen mag Feins Liebchen barfuß sehen. Und kein schriller Schrei nach Norden will aus einer Kehle fliehen. Sind unsere Lieder. unsere alten Lieder. Lehrer haben es sie zerbissen, kurz behoste sie verklampft. Braune Horden totgeschrien, Stiefel in den Dreck gestampft. Tot sind unsere Lieder, unsere alten Lieder.
Die alten Lieder von Franz Josef Degenhardt aus dem Jahre 1968. Wie alte Lieder, die aus einer linken Tradition stammen, auf einmal ihre Richtung ändern können, auch das hat sich anlässlich der Ermordung von Charlie Kirk herausgestellt. Robert Rothiefer.
Bella Ciao zum Beispiel als Lied der Groypers, ja, weil das zur Sprache kam beim Charlie Kirk Mord, da auf einer der Patronenhülsen Bella Ciao stand und dann wurde gesagt, ja, das ist ja ein kommunistischer Song und daher war der auch ein Linker. Und dann haben viele Leute gesagt, aber was für ein Unsinn, das ist ja auf Playlists von diesen Nick Fuentes Fans ist Bella Ciao auch drauf und die Rechten hören das gern.
Bella Ciao, ein Lied des italienischen antifaschistischen Widerstandes im Zweiten Weltkrieg. Eigentlich hat es seinen Ursprung aber schon im 19. Jahrhundert als Volkslied gesungen von Saisonarbeitern in den Reisfeldern. Bella Ciao ist Standardrepertoire auf linken Demos, war zu hören bei den Gezi-Protesten in der Türkei. Fridays for Future singen es mit einem eigenen Text und durch die Serie Haus des Geldes wurde es zur popkulturellen Hymne und zwar in der Version von Becky G mit 61 Millionen Klicks auf YouTube. Bella Ciao tauchte aber auch bei Querdenker-Demos gegen die Corona-Maßnahmen auf und, wie Robert Rothiefer schon erwähnte, auf rechten Spotify-Playlists wie der des rechtsradikalen rassistischen Influencers Nick Fuentes.
Partisano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 it is the flower del partisano, morto per la libertà.
Da ist dann die Frage, ist das ein Missverständnis oder wollen die uns irgendwie hinters Licht führen damit, dass sie solche Songs nehmen und als kleiner Lausbubenstreich historisch linke Songs vereinnahmen. Und was ich daran auch ein bisschen interessant finde, ist doch, dass in der Streaming-Kultur der sogenannte Context Collapse stattgefunden hat. Also dass es eine ständige Erhältlichkeit großer Teile der Musikgeschichte auf einer Plattform gibt und die konsumiert wird ohne Kenntnis. Du musst jetzt nicht gehen in einen Plattenladen und irgendwelche alten Platten durchstöbern, um auf diese Aufnahme zu stoßen, sondern sie ist genauso in der Gegenwart vorhanden wie Gigi D'Agostino, wie das neueste Rammstein-Lied. Alles ist gleichzeitig da und passt auf deine Playlist. Das Interessante an diesem Context Collapse ist, dass das sehr dann auch ein politischer sein kann. Also es ist ja nicht nur ein pophistorischer kollabierter Kontext, sondern der geht in alle Richtungen. Insofern finde ich das völlig logisch, dass sowas passiert. Wenn es ein Lied gibt, dessen Funktion war, noch dazu, wenn es in einer anderen Sprache ist, Leute zu einem solidarischen gemeinsamen Kampf zu bewegen, dann kann das natürlich in alle Richtungen gedreht werden und sagt vielleicht weniger über die Rechte als über unsere Form von Musikkonsum, die wir jetzt haben, beziehungsweise die junge Leute haben, die völlig ohne die Jahreszahlen auf dem Plattencover aufwachsen. Insofern stellt sich dann die Frage, ist das noch Missbrauch oder ist das einfach systemimmanent?
Entkontextualisierung als Kulturtechnik. Das ist befreiend. Man muss nicht erst mühsam Ursprung und zeitgeschichtliche Bedeutung nachlesen, aber wenn man das anders formuliert, klingt es nicht mehr so sexy. Ungebildetheit, die Menschen manipulierbar und anfällig für Fake- und Verschwörungserzählungen macht. Einer der größten Hits aller Zeiten, das kann man getrost so sagen, denn es gibt immer wieder neue Momente, die den Song Life is Life von der österreichischen Band Opus ins popkulturelle Gedächtnis zurückrufen. In Lateinamerika ist der Song ohnehin zum Volkslied geworden, spätestens seit Diego Maradona einen Clip mit seinen größten Kicker-Zaubertricks mit diesem Song unterlegte. Und jeder Fußballer, der Karriere machen wollte, es ihm nachtat und denselben Song benutzte. Im Jahr 2021 wurde Life is Life allerdings für politische Zwecke missbraucht, wie Robert Rothiffer weiß.
Was da passiert ist, ist, dass in Nicaragua das Ortega-Regime, die haben für einen der Pseudo-Wahlkämpfe, wo irgendwie die Oppositionellen weggesperrt wurden, Life is Life als Theme-Song verwendet und zwar in einer Neutextung. Daniel geht uns voran und wir alle zusammen, ohne Opus und den Autor Ewald Pfleger zu fragen, und das hat die Band veranlasst zu klagen. Hat aber nichts genützt. Es wurde dann eben sozusagen von den offiziellen Plattformen runtergenommen, aber es wird nach wie vor diese Aufnahme verwendet.
Schon in den 80er Jahren gab es diese martialisch eingedeutschte Version des slowenischen Künstlerkollektivs Laibach. Opus selbst waren mit Sicherheit not amused.
Wenn jeder Mann auf alles gibt, wird jeder alles kriegen. Leben. Leben heißt Leben.
Was da so spannend ist, ist doch der autoritäre Charakter, der verborgen ist in gute Laune Musik. Jemand wie Ewald Pfleger von Opus findet ja eigentlich das, was Laibach gemacht haben, einen Missbrauch, aber er lacht darüber, weil es sozusagen auch lustig ist und weil es ihm, glaube ich, viel Geld gebracht hat. Und drittens, weil es auch Kunst ist. Ich denke mir aber, wenn Laibach das jetzt zum Beispiel dasselbe machen würden, Leben heißt Leben, dann würden wir das weniger charmant oder lustig oder interessant finden. So, wir würden es schneller bedenklich finden, weil ja tatsächlich doch auch, eigentlich ist das die Blaupause für das, was später dann Rammstein gemacht haben, oder? Diese Form von martialischem Rock, der mit der Faschismus-Ästhetik mehr als kokettiert.
Burn, burn, get your gun to burn. Burn, burn.
Das sind Rage Against the Machine, die natürlich in keinster Weise mit dem Faschismus kokettierten. Sie mussten aber 2007 wie viele andere Kollegen erfahren, dass ihre Songs als Folter im Gefangenenlager Guantanamo eingesetzt wurde. Mit ohrenbetäubender Lautstärke und in Endlosschleife wurden Inhaftierte mit ihrer Musik gequält. Was das anrichtet, erzählt Dr. William Hopkins, Facharzt für Psychiatrie in einem Spot der zivilgesellschaftlichen Organisation Zero DB, die sich gegen die Praxis der Folter durch Musik einsetzte.
This is going on in their heads. There's no escape. There's no ability for them to focus on something else or concentrate because this sound is just going round and round in their head and it's taking over their consciousness.
Es gibt keine Möglichkeit zu entkommen oder sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Der Sound dreht und dreht sich in den Köpfen und raubt ihnen den Verstand. Die Reaktionen der Musiker waren unterschiedlich. Rage Against the Machine hielten bei ihren Gigs Schweigeminuten für die Opfer ab. Metallica-Sänger James Hetfield sagte auf die Frage eines Journalisten, was er tun würde, um das zu stoppen, Folgendes.
I don't want it to stop. Part of me that thinks that's kind of proud that, hey, they've chosen Metallica as something that it's going to affect them. And that's what I want our music to do. I want it to affect people.
But it does harm to the people.
How does it harm them, though? It's not what music it is. It's the torture part. Torture through music. Well, I've had to listen to radio for many years. I've been tortured.
Er wolle gar nicht, dass das aufhört. Er sei stolz, dass man Metallica dafür ausgesucht habe. Es ginge doch darum, Menschen zu beeinflussen. Und er sei schließlich auch viele Jahre durch unfreiwilliges Radiohören gefoltert worden. Das zu kommentieren überlasse ich Chumbawamba mit diesem kleinen satirischen Song, der als Reaktion auf diese Äußerung zu verstehen ist. Torturing James Hetfield.
Well, we got James Hetfield and we tied him up tight, naked and cold. We kept the strip lights bright. Said, what have you got for us, James? He said, nothing at all. So we dragged some speakers in from the hall. James, 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 just give us names, names, names. James, James, James. Well, we tried every tune in the songbook to loosen his tongue. Simply read non-stop. He just swayed along. Then we had an idea, a new plan of attack. We thought that even a deaf man would bend and crack. James, 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 just give us names, names, names. Now look what we brought for you, James, your favorite disc. It's Chumbawamba, their greatest hits.
There's only one.
Turned up the volume, you should have heard him sing.
Oh, how he sings.
He cried like a baby and told us everything. Give us names, names, names. James, James, James.
You need to know. The United States is with you. So much of the world is with you. They're fighting, not just for a free Ukraine, but for the free world. And the free world is with you too.
Thank you. Der Verteidigungsminister der letzten US-Regierung, Anthony Blinken, in einem Rockclub in Kiew im Jahre 2024, als er sich eine E-Gitarre umschnallte und zusammen mit einer ukrainischen Band Neil Youngs Rocking in the Free World darbot. Eine gut gemeinte Geste, die den Ukrainerinnen die amerikanische Solidarität versichern sollte, mit dem Versprechen, bald auch zur rockenden freien Welt zu gehören. Robert Rothefers Kommentar dazu.
Dieses spezifische Problem der Rockmusik, dass sie diesen Freiheitsmythos verkörpert, der halt von allen möglichen Seiten vereinnahmt werden kann und der vielleicht nie den Progressiven so sehr gehört hat, wie sie immer angenommen haben. Dass sehr viel, was wir jetzt aus europäischer Sicht, weil es in Europa immer so klar war, dass das Repressive war die Rechte und das Libertäre war die Linke. Das war ja früher so in den 60er Jahren und so, wo es um die Überwindung des Autoritarismus der Nazizeit und so ging, war das völlig klar so festgeschrieben. Aber in Amerika gab es doch den Mythos der libertären Südstaatler zum Beispiel. Und daher gibt es eine libertäre Rockerzählung, die rechts ist in Amerika eigentlich wahrscheinlich von Anfang an, die wir in Europa nicht richtig gehört haben. Das ist aber jetzt weniger Anthony Blinken, sondern dass Neil Young das nimmt und nicht zum ersten Mal persifliert eigentlich. Und dass diese Art von Persiflage, diese Art von Veräppeln dieses amerikanischen Freiheitsmythos als straight missverstanden wird. Und ich glaube, das ist ein ehrliches Missverständnis. Das ist das ehrliche Missverständnis von einem Politiker, der wie ganz viele andere Konsumenten dieses Songs die Strophen nicht anhört.
Auf der Straße gibt es die Farben Rot, Weiß und Blau. Hinkende Leute schlafen in ihren Schuhen. Und viele Leute sagen, es wäre besser, tot zu sein. Ich fühle mich nicht wie Satan, aber ich bin es für sie. Und das versuche ich auf jede erdenkliche Weise zu vergessen. Und so rocke ich weiter in der freien Welt. Frei übersetzt ist das die erste Strophe von Rocking in the Free World. Aber Neil Young ist nicht der Einzige, dessen Song auf den Refrain reduziert und so politisch missbraucht wurde. Hier ist noch so ein Beispiel.
America's future rests in 1,000 dreams inside your hearts. It rests in the message of hope in songs of a man so many young Americans admire, New Jersey's own Bruce Springsteen.
Präsident Ronald Reagans Lobpreisung von Bruce Springsteen aus einer Rede vom 19.09.1984. Born in the USA wurde ja auch als republikanischer Wahlkampfspot verwendet. Springsteen wehrte sich, was ihn aber nicht davor bewahren konnte, dass auch Donald Trump den Song 2016 für seine Wahlkampagne benutzte. Der eigentliche Inhalt, nämlich die bitteren Erfahrungen eines Vietnam-Veteranen, der mit Armut, Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung konfrontiert ist, wurde in der Version mit der knallenden Snare-Drum der E-Street Band als heroisch marschierender Patriotismus missverstanden. Die Demo-Version entstand 1982 bei den Sessions zu dem Album Nebraska, transportiert durchaus die Einsamkeit und Verzweiflung des Textes.
Pulling down a dead man's time. The first kick I took was when I hit the ground. You know, like a dog, this must be too much. Do you spend half your life just to color in a born in the USA? Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. I got in a little hometown jam. And so they put a rifle in my hands. Son, you heard of the Vietnam. Well, go and kill the yellow man. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Come back on the refineries. Iron Man says, son, if it was up to me, I'd go down to see the VA man. He says, son, don't you understand? Born in the USA.
Ein Bereich, bei dem es sich durchaus lohnen würde, nochmal intensiver einzutauchen, was Missbrauch und Zweckentfremdung von Popmusik angeht, wären Commercials, in denen prominente Popstar-Gesichter ein Produkt bewerben oder ein Song das geschmeidige oder euphorische Lebensgefühl transportieren soll, das einem der Kauf der Ware garantiert. Dafür bleibt jetzt hier nicht mehr so viel Zeit, aber Jenny Zilker benennt hier die wesentlichen Aspekte im Zeitraffer.
Die müssen ja auch alle davon leben, was sie tun. Und das geht im Kapitalismus nun mal nicht nur durch Spenden, die von Herzen kommen. Jedenfalls nicht, wenn man Familie hat. Und wenn man genau hinschaut, dann arbeitet oder manipuliert ja zum Beispiel Werbung schon lange nicht nur mit Musik, sondern auch mit den Tools und Narrativen des Films, mit der Ästhetik von bildender Kunst und so weiter. Das wird also schon längst vermischt. Ich würde also von keinem Musiker, keiner Musikerin verlangen, dass sie sich dem Ganzen komplett entzieht. Ich glaube auch, dass es bei den Unternehmen Unterschiede gibt. Also es gibt bestimmt auch Unternehmen mit hohem sozialen Standard, von denen man sich quasi guten oder besseren Gewissens sponsern lassen könnte. Aber ich bin trotzdem auch oft enttäuscht, wenn ich Leute sehe, die schon Riesenstars sind und die dann noch aktiv als Testimonials-Werbung machen, weil ich dann denke, gerade du verdienst doch wahrscheinlich eh nicht schlecht. Das ist so ein bisschen das Pferd zu Tode reiten. Schöner wäre es natürlich, wenn sämtliche Kunst werbefrei sein könnte, aber da Popmusik kaum öffentlich gefördert wird, ist das eben leider anders.
Robert Rothifer kommt hier nochmal mit einem Beispiel um die Ecke, wie Werbung bei aller Skepsis durchaus ein generationenverbindendes Momentum herstellen kann. Zum Beispiel, weil jüngere Leute den Song nur noch daher kennen und ihn eben gerade deshalb auch mit den Eltern zusammen abfeiern können, wenn die ersten Töne erklingen im Comeback-Konzert von Blur.
Wenn du in Großbritannien wohnst, weißt du, dass The Universal von Blur die Musik von British Gas geworden ist. Du brauchst nur irgendwie diese Streicher zu hören, und du denkst an British Gas. Das Interessante ist, als die dann ihr Comeback gemacht haben, schien die Art, wie aus diesem von der Werbung her bekannten Motiv der Song erwächst, noch etwas beizutragen, dass der Song noch so eine bitterironische, alle vereinende Note noch gewonnen hat dadurch.
Und damit steht der letzte Song dieser Überpop-Ausgabe natürlich fest, The Universal von Blur. Um den Missbrauch von Popsongs und Stimmen ging es heute. Sicherlich ließen sich noch mehrere Stunden mit Fällen dieser Art füllen. Ich hoffe, das Zuhören war erhellend und hat Spaß gemacht. Lasst euch nicht unterkriegen, sagt Götz Steger.
The future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke songs, how we like to sing along, though the words
us a love. Satellites in every home. Yes, the universal's here. Your lucky day. Well, here's your lucky day in red.